Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Feiertag. Viele brechen ja heute traditionell auf ins Blaue, wie man so sagt. Und das Bild passt ja ganz gut, denn Blau erinnert uns an die Weite des Himmels und des Meeres. Es steht für das Unendliche und das Göttliche. Es ist eine Sehnsuchtsfarbe und zugleich eine Farbe für Verlässlichkeit und Seriosität. Als Hintergrund in Nachrichtenstudios und als beliebteste Anzugfarbe in der Geschäftswelt. Blau fasziniert und wir wollen heute wissen, warum das so ist. An Christi Himmelfahrt brechen auch wir hier auf ins Blaue, schauen nach oben an den Himmel und tauchen ein in die Faszination der Farbe Blau. Und wir bleiben am Anfang mal bei der Religion, denn das ist ja der Ursprung dieses schönen langen Wochenendes, dieses Fest Christi Himmelfahrt. Egal ob gläubig oder nicht, Kirchenfenster faszinieren ja viele Menschen und sie erzählen Geschichten, geben ein Gefühl von Geborgenheit und lassen Gotteshäuser in den schönsten Farben erstrahlen und oft finden sich darin auch viele Blautöne. Ein bekanntes Beispiel aus der Nähe sind die blau leuchtenden Fenster von Marc Chagall in der Pfarrei St. Stephan, Mainz. Manfred Becker-Huberti ist Brauchtumsforscher und ein katholischer Theologe aus Köln. Herr Becker-Huberti, lassen Sie uns über die Farbe Blau im religiösen Kontext sprechen. Was bedeutet die Farbe dort?
Die Farbe Blau ist bereits in der Antike belegt gewesen mit einem ganz bestimmten Zusammenhang. Sie ist die göttliche Dimension. Sie ist das, was über uns ist, was die Ewigkeit verkörpert und was Gott zugehörig ist. Deshalb ist Blau eine ganz besondere Farbe, die dann im Christentum Einzug hält im Zusammenhang mit Maria. Maria, die Gottesmutter, ist ein Mensch und trotzdem von Gott ausgewählt worden als Mutter des Gottessohnes. Und ihr Kennzeichen ist deshalb der blaue Mantel, den sie von antiken Gottheiten übernimmt, die auch schon blaue Mäntel trugen. Und sie trägt diesen blauen Mantel eben als Obergewand und das Untergewand ist rot. Rot ist die Farbe, die das Leid, das Opfer, das sie bringt, darstellt und erklärt. Und deshalb ist das ihr klassisches Gewand und wird erst im Laufe der Geschichte dann durch ein weißes Gewand abgelöst.
Mhm. Nun ist Blau die Farbe des Göttlichen und es ist die Farbe des Himmels. Warum hat man eigentlich Gott so einhellig dort im Himmel vermutet und verortet?
Das hat etwas wahrscheinlich mit unserer Denkweise zu tun. Die Götter sind ja etwas, was über uns ist. Und deshalb finden wir die Götter auf den Berggipfeln. Denken Sie mal an die griechischen Götter, die sitzen im Olymp. Und sie sitzen dann natürlich im Firmament und im Himmel über uns. Die Engländer, die drücken das ja sehr geschickt aus. Die haben den Begriff Sky für den physischen Himmel, den wir sehen können. Und Heaven ist der Begriff für den göttlichen Himmel, den können wir nicht sehen. Aber das ist der Aufenthaltsort der Götter oder Gottes. Und dieser ist dann mit der Farbe Blau gekennzeichnet und die Vorfahren, die wir hatten, die hatten das sich zum Teil so ausgemalt, dass die Sterne eben Löcher im Himmel sind, die das himmlische Licht durchleuchten lassen oder dass der Regen durch die Schleusen des Himmels dann auf uns herunterprasselt.
Blau, also die Farbe des Göttlichen. Das war Manfred Becker-Huberti, der Brauchtumsforscher aus Köln, der uns ein wenig dazu erläutert hat. Haben Sie vielen Dank dafür.
Gern geschehen.
Meine Lieblingsfarbe ist Blau und ich stelle fest, damit bin ich nicht allein. Angeblich ist Blau die beliebteste Lieblingsfarbe überhaupt und für Sie auch. Und was denken Sie, wenn Sie diese Farbe sehen?
Himmel, Meer, Urlaub, Sommer und auch irgendwie Ruhe.
Bei Blau denke ich an Meer.
Bei Blau denke ich an den Himmel.
Für mich persönlich auch eine schöne Farbe.
Wasser oder am Meer sein, irgendwo auf einer Insel sein, sowas oder Strandkorb, also solche Sachen. Das hat alles was mit Meer und auch mit südlichen Ländern wie Italien, Spanien, Südfrankreich so zu tun. Das hat sowas von Also man fühlt sich irgendwie frei. Ich fühle mich irgendwie frei mit der Farbe Blau. Es hat auch so was Leichtes.
Bei der Farbe Blau denke ich an das Meer und an Urlaub.
Wasser? Also obwohl es gar keinen Sinn macht eigentlich, weil Wasser nicht blau ist. Aber die Reflexion. Und an Ruhe.
Sonja Ruf hat nachgefragt. Faszination Blau bei Ihnen. Blau ist weltweit die beliebteste Farbe. Sie erinnert uns an die Weite des Himmels und des Meeres. Sie sorgt für Harmonie und Geborgenheit und gibt in stressigen Zeiten Ruhe und Entspannung. Axel Büther ist Experte für Farbpsychologie. Er lehrt an der Universität Wuppertal und erforscht die Wirkung von Farben auf Gesundheit und Wohlbefinden. Mit ihm bin ich jetzt im Gespräch. Er hat sich auch intensiv mit dem Blau beschäftigt. Herr Professor Büther, warum ist Blau die Lieblingsfarbe der meisten Menschen?
Wenn wir gefragt werden nach unserer Lieblingsfarbe, ist das so, als wenn wir nach unserem Charakter befragt werden. Und da versuchen Menschen natürlich immer eher eine Farbe zu wählen, intuitiv, die sehr positive Eigenschaften symbolisiert. Und für die meisten Menschen auf der Welt ist tatsächlich Blau verbunden mit Erscheinungen des weiten, offenen Himmels, dem wir vertrauen, ja, wo wir uns reinbewegen können, ohne gegen Hindernisse zu laufen. Und diese Assoziation Blau gleich Vertrauen gleich Wahrhaftigkeit zeigt sich tatsächlich auch in unserer Alltagserfahrung. Nicht umsonst sind Nachrichtenformate, wo es um Vertrauen geht, wie Tagesschau und andere, wie Blau, Banken sind Blau, Versicherungen nutzen das Blau. Also allen, denen wir vertrauen wollen, das färben wir Blau. Dann noch eine zweite Bedeutung, das ist die Wahrhaftigkeit und der Frieden, also den Frieden, den wir tatsächlich mit dem Himmel verbinden, also dass von dort keine Bedrohung kommt, wenn der Himmel blau ist zumindest und keine Gewitterwolken da sind. Also es ist ein Zeichen für Friedensorganisationen, für Umweltorganisationen, die sich irgendwie einer sauberen Umwelt verschreiben. Also es hat rundweg positive Bedeutungen, deshalb findet sich das weltweit in Umfragen immer ganz vorn.
Steht nicht das Blau irgendwie in einer Konkurrenz mit einer anderen Lieblingsfarbe von vielen Menschen, nämlich dem Rot?
Da haben Sie recht. Tatsächlich ist Rot meistens auf Rang 2 in der Skala der beliebtesten Farben. Es ist für uns die Farbe des Lebens, die Farbe der Emotionen, auch gesunder Nahrung, reifer Früchte, wie auch von Fleisch, wer das mag und wie das frisch ist noch. Also es kämpft tatsächlich auch ein bisschen in der Bedeutung der positivsten Farbe, aber es hat immer doch Platz 1. Ja, weil Rot hat auch natürlich diese negative Seite, also der Hass, die Gewalt und so weiter. Also Rot ist nicht unumstritten. Währenddessen Blau zwar manchmal unterkühlt wirkt, aber da kann man eigentlich nichts falsch machen. Diese Farbe ist rundweg positiv.
Sie haben eben gesagt, welche Assoziationen Blau weckt bei uns. Ist es denn dann auch immer verbunden mit den Gefühlen, die man dann wirklich messen oder auch beobachten kann?
Ja, das ist eine interessante Sache. Da haben wir inzwischen auch viele Forschungsdaten, dass es halt nicht nur bewusst kognitiv assoziativ ist, das, was wir sehen, Blau, und denken uns was Positives dabei, sondern Farben wirken viel direkter, ja, also auf unsere Psyche, indem sie nämlich im Gehirn bestimmte hormonelle Veränderungen auslösen und damit auch unseren Körperzustand verändern. Das heißt, wenn wir uns an einem schönen Sommertag tatsächlich auch irgendwo mit einem blauen Himmel konfrontiert sehen, da wird Serotonin ausgeschüttet, da irgendwie fühlen wir uns wohler, da fühlen wir uns tatkräftiger, aktiver und so weiter. Das hat tatsächlich auch so ein Freiheitserleben, auch das blaue Meer muss da genannt werden. Wenn wir am Meer stehen und über das Wasser gucken, da passiert was innerlich mit uns. Es ist also nicht nur auf der assoziativen Ebene, also der kognitiven Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene, dass wir tatsächlich auch die Bedeutung einer Farbe spüren und dass sich das tatsächlich auch bis zu unserem Körperzustand, unserem emotionalen Haushalt irgendwie auch fortsetzt. Ja, Sie können Blau zum Beispiel gerade auch als Lichtfarbe dazu verwenden, dass sich Menschen besser konzentrieren können. Also ein blauer Bildschirm steigert die Konzentration, ist ja da auch eine Lichtfarbe, weil der Bildschirm sendet Licht aus, auch das Smartphone. Hat aber wiederum den Nachteil, wenn wir abends zum Beispiel lange am hellen Smartphone sitzen oder am bläulichen Bildschirm sitzen, dass wir schlecht schlafen können. Also nachweisbar wird von diesem bläulichen Licht Konzentration gefördert. Schüler machen weniger Rechtschreibfehler, weniger Fehler auch in Mathematik, wenn sie irgendwie bei einem kühlen, klaren Tageslicht blau sind, aber auch die Umgebungsfarben eher kühl und ein bisschen bläulicher, aber auch weiß. Blau ist eine gute Verbindung dafür. Aber sie hält uns auch wach. Ja, sie steigert natürlich auch hyperaktives Verhalten bei Schülern, wenn die zu lange in solchen Räumen sind. Deshalb ist ein warmer Pausenraum immer super wichtig. Aber auch bei uns, die wir im Büro vielleicht arbeiten, ist wichtig, dass wir mal unseren Bildschirm verlassen und vielleicht irgendwie ein bisschen wärmere Gestaltung im Pausenraum haben oder einfach mal rausgehen, mal um den Block laufen und tatsächlich wieder so ein bisschen in eine andere Lichtstimmung kommen, damit wir nicht, sagen wir mal so, unter Burnout-Symptomen leiden oder tatsächlich unter Hyperaktivität.
Gehen wir mal in die eigene Wohnung und schauen mal, wo wir das Blau da vielleicht einsetzen können. Sie haben eben gesagt, es konzentriert uns, stärkt die Konzentration. Wo kann man es denn in der Wohnung einsetzen und wirkt es da auch irgendwie positiv?
Ein interessanter Punkt bei der Wohnung ist, dass es zum Beispiel ein Problem ist in der Küche. Ja, also wenn wir zu kaltes Licht haben, aber auch blaue Wände, die reflektieren, dann kann das sich tatsächlich irgendwie auf den Appetit auswirken. Also Nahrung, die im blauen Licht gezeigt wird, wenn es zu blau wird, dann hat es irgendwie etwas von Ungenießbarkeit. Es hat so Symptome davon, die uns tatsächlich den Appetit verderben, weil eine der biologischen Funktionen der Farbe ist tatsächlich auch für uns, dass es die Nahrungsaufnahme steuert. Also uns anregt, ja, irgendwie dazu was zu essen, Appetit macht, aber auch Enzyme, Magen-Darm-Trakt anregt, die Nahrungsaufnahme irgendwo dann auch verbessern, also die Verarbeitung von Nahrung, dass uns das nicht schwer im Magen liegt. Ja, deshalb ist im Prinzip in der Küche sollten wir eher appetitanregende Farben haben, so beerige Farben, aber auch Olivtöne sind da irgendwie ganz gut, irgendwo so Holztöne sind wunderbar, also alles, was bei uns so ein bisschen den Appetit unterstützt. Blau wäre jetzt eher etwas für Badezimmer, wenn wir Reinlichkeit signalisieren wollen, Sauberkeit signalisieren wollen, so eine kühle Frische, dann ist Blau wunderbar auch irgendwie für Räume, Bäder irgendwie sind wunderbar, profitieren von blauen Fliesen, weil das Wasser wirkt sofort kühler, frischer, für uns auch erholsamer, also ist auch für das Bad zu Hause eine gute Idee. Für das Wohnzimmer selber würde ich sagen eher kein Blau. Aber wenn man sich so eine Arbeitsecke tatsächlich irgendwie noch abtrennt vom Wohnzimmer, ist es wieder gut, wohnliche Farben auf der einen Seite und vielleicht so eher konzentrierte Farben auf der anderen Seite. Da kann man durchaus auch mal eine blaue Wand nehmen oder einen Teilbereich irgendwie blau färben. Also das fördert auch den Atmosphärenwechsel zwischen Arbeitsbereich, also Homeoffice und Wohnbereich. Und da kann man besser umschalten.
Herr Professor Büter, wie sieht es aus mit den Fußböden? So als letzter Punkt in der Wohnung, kann man da mit dem Blau irgendwas steuern, profitieren oder ist es eher schwierig?
Ja, in letzter Zeit gab es einen richtigen Trend, irgendwo Farbe auf Fußböden zu bringen, auch starke Farben wie Blau oder Grün auf Fußböden zu bringen, kann ich nur abraten sehr stark, weil es ist nicht natürlich. Also Blau ist so tatsächlich, dass man messen kann, dass sich gerade auch ältere Menschen kaum noch aus Räumen trauen, weil man da irgendwie nicht gerne drauf treten will. Also wir vermeiden es tatsächlich, auf blaue Flächen zu treten. Die wirken für uns instabil. Es wirkt so, als ob die natürlichen Verhältnisse sich verkehrt haben. Also Wasser, Himmel auf einmal unten ist und andere sind oben. Also es hat ein leichtes Gefühl der Unsicherheit. Kann ich nur abraten, keine blauen Böden, Finger weg.
Der Farbpsychologe Axel Büter, Professor an der Universität Wuppertal, war das im Gespräch über eine Farbe, die wir alle lieben.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Am Himmelfahrtsfest schauen wir in den Himmel und sehen eine Farbe, die wir alle mögen, Blau. Es ist die Lieblingsfarbe der meisten Menschen. Die Farbe verbinden wir mit Verlässlichkeit und mit Ruhe, aber Blau weckt auch unsere Sehnsucht und spricht damit ein Gefühl an, das alle Menschen kennen. Ein Gefühl, das auch eine bedeutende Rolle für unser persönliches Wachstum spielt. Das weiß Angelika Gulder. Sie ist Autorin und Coach-Ausbilderin. Mit ihr bin ich jetzt im Gespräch. Frau Gulder, Sehnsucht wird ja oft als ein bittersüßes Gefühl beschrieben. Wie würden Sie es denn persönlich charakterisieren?
Ja, Sehnsucht ist, wie der Name schon sagt, etwas, wonach ich mich intensiv sehne, weil ich das Gefühl habe, dass es mir fehlt. Und bei dieser Sehnsucht geht es manchmal um genau das, was wir glauben, wonach wir uns sehnen. Und manchmal ist es aber eher ein Symbol, so wie das Haus am Meer, das wir uns wünschen. Und dabei geht es im Hintergrund im Prinzip um etwas anderes.
Ist Sehnsucht gesund für unsere Seele?
Ja, ist sie, wenn sie konstruktiv ist. Also Sehnsucht, da steckt ja auch das Wort Sucht drin. Wenn es uns also verschlingt, wenn es uns dazu bringt, dass wir leiden, dann ist Sehnsucht kein gutes Gefühl. Wenn sie konstruktiv ist, zeigt sie uns, was uns fehlt und ermöglicht uns damit auch, dass wir uns dann darum kümmern.
Sie haben ja eben schon das Beispiel gesagt, also wir sehnen uns nach dem Haus am Meer. Und Sie haben gesagt, vielleicht steht das auch für was anderes. Wie kommt man denn von den Gegenständen unserer Sehnsucht zum Eigentlichen? Und was kann das dann sein, zum Beispiel?
Ja, also bei dem Beispiel beim Haus am Meer ist eben die Sehnsucht, die dahinter steckt, sehr, sehr vielfältig. Es kann also sein, man wünscht sich tatsächlich einen anderen Wohnort, der dann idealerweise eben am Meer liegt. Oder es kann sein, man sucht innerlich dieses Gefühl, was man in einem Haus am Meer bereits hatte. Vielleicht dieses Urlaubsgefühl, das Gefühl der Weite, das Gefühl der Intensität, je nachdem, was es für einen persönlich eben ausmacht. Und deswegen kann man sich fragen, was bedeutet denn das Haus am Meer für mich? Oder wie fühle ich mich, wenn ich das Haus am Meer für mich gefunden habe?
Ich erlebe Sehnsucht vor allen Dingen auf dem Gipfel eines Berges, muss ich sagen. Kann sicherlich viele nachvollziehen. Andere sind diesem Gefühl so am Meer besonders nahe. Ja, das sind ja so zwei Orte. Aber wann und wo erleben wir Sehnsucht so in unserem Lebenslauf und in unseren Lebensstationen?
Also die grundsätzlich können das natürlich Sachen sein, die durch Orte ausgelöst werden, weil dann einfach auch unser Herz aufgeht und uns Dinge näher kommen, wir uns mehr erlauben, Sehnsucht überhaupt zu spüren. Aber oft ist es eher so ganz praktisch, wenn wir also zum Beispiel etwas lesen oder sehen von jemandem, der etwas tut, wie eine Weltreise zu machen oder auszuwandern oder nochmal ganz neu anzufangen im Job, dass wir dann wie eine innere Sehnsucht bemerken, die uns sagt, irgendwas an dem Thema ist auch in mir noch nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Das heißt, wann immer wir so eine Sehnsucht erleben, lohnt es sich wirklich, dem nachzugehen und zu schauen, was steckt dahinter.
Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Sehnsüchten so im Lebenslauf? Also nehmen die im Alter zu oder verändern sie sich vielleicht nur?
Also nach meiner persönlichen Erfahrung und auch als Psychologin sage ich weder noch, das ist eher eine Typsache, weil meiner Erfahrung nach manche Menschen schon von klein auf Sehnsucht empfinden, also wirklich dem auch Raum geben und dem auch folgen. Und für andere ist es nie relevant. Also die sagen, ja, das wäre ganz schön, aber puff, komme ich eh nicht hin und vergessen es gleich wieder. Ist also eher eine Frage der Persönlichkeit und nicht so sehr des Alters.
Könnten wir öfters mal unserer Sehnsucht eine Gasse bereiten und unserer Sehnsucht mal Raum bieten? Und wäre das empfehlenswert?
Ja, also im Prinzip ist vor allem, wenn Dinge wiederkehren als Sehnsucht, immer sinnvoll, genau hinzuschauen, was will mir meine Sehnsucht denn konkret sagen? Denn nicht immer sind es ganz große Sachen, die wir dann irgendwie nach denen wir streben, die wir erreichen wollen. Manchmal ist es auch mit kleinen Dingen getan, die unser Leben trotzdem um einen Hauch dieser erfüllten Sehnsucht verbessern.
Sehnsüchte können ja auch quälend sein, also weil wir uns dann immer irgendwie so einem Mangel ausgesetzt fühlen, etwas, das uns fehlt. Wie kann man denn mit Sehnsucht konstruktiv umgehen?
Ja, also ich wiederhole mich, es ist immer sinnvoll zu fragen, was dahinter steckt. Und dann ist es aber manchmal auch nötig, dass wir einfach akzeptieren, dass sich manche Dinge vielleicht nicht oder nicht mehr genauso umsetzen lassen, wie unsere Sehnsucht das gerne hätte. Und dass wir dann aber eine Alternative dafür finden. Also etwas, was auch heute noch möglich ist, auch wenn wir denken, wir sind vielleicht zu alt oder haben nicht genug Geld, dass wir eben diese Sehnsucht nicht komplett verdrängen, sondern sagen, angenommen, ich könnte es doch irgendwie ausleben. Wie könnte das vielleicht eine Nummer kleiner trotzdem funktionieren?
Die Sehnsucht öffnet den Möglichkeitsraum unseres Lebens und oft erleben wir die Sehnsucht dann, wenn es blau wird, beim Blick in den Himmel oder beim Blick aufs Meer. Das war Angelika Gulda. Sie ist Bestseller-Autorin und Coach-Ausbilderin und hat uns ein bisschen von ihren Erfahrungen damit berichtet. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Blau hat auch in der Kunst eine ganz besondere Bedeutung. Und es gibt einen Künstler, der malte fast ausschließlich in Blau, Yves Klein. Intensives Blau ist sein Markenzeichen. Der französische Maler, Bildhauer und Performancekünstler malte mit einer speziellen Pigmentmischung so ein pudriges, intensiv leuchtendes Ultramarinblau. Dr. Chantal Eschenfelder ist Leiterin der Bildung und Vermittlung im Städel-Museum in Frankfurt und kann uns dazu mehr sagen. Frau Eschenfelder, wieso malte Yves Klein fast ausschließlich in Blau? Was faszinierte ihn daran?
Ihnen faszinierte der Umgang mit den Transformationen, die die Welt damals, vor allem im Hinblick auf die Eroberung des Weltraums, durchlief. Diese Frage des Universums, und zwar nicht im religiösen Sinn, sondern wie kann moderne Kunst für moderne Menschen aussehen, damit hat er sich beschäftigt. Er war aber auch mit seinen Freunden in Südfrankreich unterwegs und dann haben sie so scherzeshalber hatten sie sich die Welt mal so aufgeteilt. Der Künstler Armand hat die Erde bekommen, der andere hat sich für die Sprache und die Worte entschieden und Yves Klein hat sich für das Universum und den Himmel entschieden. Aber er hat sich schon für das Blau interessiert, nicht nur als bloße Farbe, also sprich etwas, was ich auf eine Oberfläche auftrage und das leuchtet dann halt in einer bestimmten Farbe, sondern für diesen Farbton fast im Sinne einer räumlichen Wirkung, fast schon unendlichen Wirkung.
Er malte mit einer speziellen Pigmentmischung. Was ist das Besondere an diesem Blau?
Das Besondere ist, das kann man sich vielleicht auch noch vorstellen, jeder kennt es vielleicht noch aus dem Schulunterricht, wenn man mit Wasserfarben malt, man hat diese schönen Farben im Malkasten und dann muss man mit Wasser ran und dann verändert das den Farbton. Also jede Farbe, jedes Farbpigment braucht normalerweise ein Bindemittel, um es aufzutragen. Und dieses Bindemittel verunreinigt, wenn man es jetzt im kleinsten Sinne, verunreinigt aber das Pigment, sodass es nicht mehr so strahlend ist wie vorher. Und Yves Klein hat mit einem Farbenhändler lange, lange Versuchsreihen gemacht, weil er versuchen wollte, das Pigment, dieses pudrige, diese pudrige Wirkung des reinen Ultramarinpigments so zu erhalten, dass es nicht verändert wird durch das Bindemittel. Und da hat er, also es gibt sogar Anekdoten, dass er das dann am Ende mit seinem Leben bezahlt hat, weil das sehr giftige Substanzen sind. Da ist eine Substanz dabei, Rhodopas nennt die sich, und die muss wohl ziemlich giftig sein. Und er ist ja früh mit 34 dann an einem Herzinfarkt gestorben. Und das gibt zugleich, wenn man davor steht, dass das dann wie so anfängt zu flimmern. Das ist ein solches Leuchten, dass das schon was mit dem Auge fast macht.
Ah, ja. Frau Eschenfelder, welche Wirkung hat das auf die Betrachter? Sie haben eins schon angedeutet, dass man sozusagen wie in ein Flirren hineinkommt. Wie wirkt das auf Sie? Wie wirkt das auf Betrachter?
Also es ist eine sehr intensive Farbwirkung, muss man schon sagen. Und Yves Klein hat auch mal so ein Wort gebraucht, er nennt es durchbläuen. Er möchte die Gegenstände durchbläuen und auch den Betrachter durchbläuen. Das ist natürlich Teil seiner Konzeptkunst. Es ging ihm wirklich um das Konzept einer neuen Art der Malerei, eben ohne Pinsel und ohne diesen klassischen Farbauftrag und ohne die Illusion von Himmel beispielsweise, wie sie die Malerei jahrhundertelang praktiziert hat, zu liefern. Mhm. Und er hat zum Beispiel so Kunstaktionen gemacht, wo er dann auf den Vernissagen den Besuchern, und da waren ja oft auch so Kunstkritiker und auch sogenannte Kunstkenner dabei, und dann hat er denen Getränke verabreicht, wo ein blauer Farbstoff drin war, den sie dann, wenn sie zur Toilette gingen, auch wieder ausgeschieden haben. Also das war durchbläuen in buchstäblicher Form, und diese Geschichte illustriert aber auch so ein bisschen sein durchaus auch mit Augenzwinkern auf die Kunstwelt schauen. Aber wenn man davor steht und er hat sowohl blaue Bilder, die nur einfarbig blau sind, also so, wo die Farbe relativ gleichmäßig aufgetragen ist. Und er hat aber auch dann noch zusätzlich zum Beispiel die Schwämme, mit denen er den Farbauftrag vorgenommen hat, die hat er dann auf das Werk noch draufgeklebt, auf die Leinwand, zusammen mit Kieseln und Sand, sodass das Blau in seiner Intensität dann noch variiert wird, weil das unterschiedlich wirkt, ob es nun auf einem Schwamm oder auf einem Stein eben ist. Und so hat er eigentlich wie so ein Wissenschaftler so ganze Experimentreihen durchgeführt mit dieser Wirkung dieser speziellen blauen Farbe und das dann auch im Raum. Und das ist eigentlich aus meiner persönlichen Sicht das Besondere, dass er es dadurch schafft, die Farbe von der Oberfläche bis in den Raum strahlen zu lassen. Und das ist das, was die Betrachter auch so fasziniert.
Faszination, Blau und die Kunst von Yves Klein. Das war Chantal Eschenfelder. Sie leitet die Bildung und Vermittlung im Städelmuseum Frankfurt. Und das war unser Blick heute in den Himmel an diesem Himmelfahrtstag. Wir haben ein Lob auf die Farbe Blau gesungen. Und falls Sie heute noch vorhaben, ins Blaue zu gehen, viel Freude dabei und genießen Sie die Weite und das Wohlbefinden, das uns diese Farbe schenken kann. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Einen schönen Feiertag noch.